Urlaubsmacher mit Michael Becker.
Herzlich willkommen, hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für Reisebegeisterte und Brancheninteressierte. Ja, Sie hören mich heute wieder aus der Fidesz-Reisen-Lounge hier in Berlin im Lufthansa City Center. Und meine gute Nachricht, die Zuhörerzahlen unseres Podcasts steigen stetig und wir freuen uns darüber sehr und haben gedacht, dann gucken wir uns doch mal an, mit welchem Gast wir nochmal sprechen möchten. Und da ist uns aufgefallen, der Reisepodcast 38 mit Annette Sirikwa von Safari Experts, der ist immer noch beliebt und 38, das ist schon eine ganze Weile her. Und wir haben Annette gefragt, ob sie nicht nochmal Gast sein möchte bei uns im Podcast und mal über was anderes als die Big Five und die Tierreservate in Tansania zu sprechen. Und so kamen wir auf die Idee und haben gesagt, lass uns doch mal ein bisschen tiefer gehen und über den Volksstamm der Maasai sprechen, die ja ein sehr beliebtes Image haben oder ein ganz besonderes Image auch in Europa, aber wahrscheinlich auch in Tansania. Und so möchte ich mit dich herzlich begrüßen, Annette. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Michael, freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe mich schon die letzten Tage total drauf gefreut, wieder mit dir zu quatschen und ein bisschen mehr zu berichten, auch über die Maasai in Tansania.
Man muss sagen, wir haben uns ja erst vor 3 Wochen hier auch in Berlin getroffen und dann schon mal so überlegt, oder da kamen wir auch auf die Idee zu sagen, Mensch, lass uns doch einfach mal nochmal was starten und mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ja, und heute ist es soweit. Also wer mehr wissen möchte über den Veranstalter von Annette und ihrem Mann, der kann sich einfach mal die Folge 38 anhören. Und dort hattest du ja auch ganz ausführlich berichtet, wie du zur Insiderin von Tansania geworden bist und im Grunde den Tourismus dort von Anfang an begleitet hast. Dein Mann ist Tansanianer und zusammen macht ihr das Unternehmen ja jetzt schon viele Jahre. Und so kann ich nur sagen, dann lass uns doch heute mal darüber sprechen, was die Faszination der Maasai so ausmacht und wie sich die Bevölkerung vielleicht in Tansania grundsätzlich zusammensetzt. Denn es gibt ja nicht nur den Stamm der Maasai.
Richtig. Also in Tansania gibt es tatsächlich über 120 Stämme. Und der bekannteste ist tatsächlich außerhalb von Tansania die Maasai. Ne? Die sind bekannt für ihre roten Gewänder und die langen Beine und die hochgewachsenen Gestalten, die da durch die Savanne laufen. Und sind natürlich auch so ein Aushängeschild für Tansania, ein Wiedererkennungswert. Und das ist so ein Markenzeichen, ne? Auch wenn du durch die Steppe fährst und du hast dieses Grün und dann taucht auf einmal eine Rinderherde auf mit diesen roten Maasai-Hirten, die da durch die Steppe laufen und ihre Rinder und Ziegen zum Grasen bringen. Es ist schon so ein Spot. Ja? Also die sind schon sehr auffällig und dadurch auch sehr interessant für die Gäste natürlich zu sehen, wie leben die denn und wie funktioniert denn das alles da vor Ort und was passiert denn da mit denen? Und wie gesagt, das ist nur einer der Stämme in Tansania. Andere bekannte sind noch Hadzabe, die sind am Lake Eyasi. Oder die Chaga am Kilimanjaro, die einen Kaffeeanbau auch machen. Also es gibt viel zum Entdecken und ein interessanter Stamm tatsächlich sind die Maasai.
Es gibt im Grunde zwei so eine ganz wichtigen Elemente bei den Maasais. Das sind Wohlstand Kinder und Wohlstand Rinder. Und das ist das, was eigentlich die Nomaden irgendwie so brauchen, um mit wenig Hab und Gut, glaube ich, eben auch durch die Steppe zu ziehen. Ist das immer noch so oder ist das auch im Wandel?
Es ist tatsächlich im Wandel. Also die Maasai kommen ja so ein bisschen, ist ein Bantu-Volk, kommt aus dem nördlichen Afrika, das runtergewandert ist Richtung Süden. Und tatsächlich, wie ich vor 20 Jahren das erste Mal dort war, ist es so gewesen, dass die noch rumgezogen sind und immer noch viel unterwegs waren mit ihren Rindern und Herden. Hat sich aber tatsächlich gewandelt, was ich so beobachten kann. Die bauen jetzt immer mehr Häuser, auch feste Häuser mit Stein und werden sesshaft und suchen sich einen Platz, wo sie bleiben können. Ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Landverhältnisse weniger werden, also dass die Landmasse im Prinzip quasi auch von Menschen eingenommen wird und die somit weniger Bewegungsfreiraum haben, als auch das Wissen, dass Sesshaftigkeit gut sein kann, dass man sich ein Stück Land nimmt und dort Ackerbau betreibt. Und nicht nur mit den Herden umherzieht. Und von daher ist es tatsächlich im Wandel und die werden sesshaft. Während die Krieger teilweise noch mit den Herden ziehen, bleiben die Familien zurück in ihren Bomas. Das sind die Dörfer, das sind so Runddörfer, wo die Frauen und Kinder dann auch zurückbleiben und die Krieger eben dann unterwegs sind. Und nach der Weidezeit, je nachdem, wo es halt dann frisches Gras gibt, auch wieder zurückkommen.
Und wenn du sagst, sie leben in ihren Dörfern, das war ja früher auch schon so, dass sie in Lehmhütten gewohnt haben, aber die haben dann alle Zelte im wahrsten Sinne des Wortes
abgebrochen
und dann wieder neu aufgebaut.
Genau so ist es. Also die Hütten, die werden von den Frauen auch gebaut. Das ist so eine Mischung aus Kutung und Lehm vom Boden her und Wasser und Stroh. Das Grundgerüst ist aus verschiedenen Zweigen gebaut und dann wird diese Lehmpampe eben drauf gegeben. Und das ist, die haben auch keine Fenster, sondern nur ganz kleine Löchlein, die sie teilweise mit, mit Stofffetzen zustopfen, dass quasi die Kühle drin bleibt, dann der Rauch auch raus kann, weil die kochen auch oder haben ein Feuer im Haus auch drin. Ja, sehr nachhaltig schon gebaut immer, weil das Haus kann man einfach wieder quasi demolieren und der Erde überlassen. Das geht alles wieder in die Rohstoffe zurück und dann sucht man sich ein neues Plätzchen und baut dort wieder mit den Rohstoffen, die man hat, wieder neu auf.
Ja. Das ist also anders als bei uns, wo dann im Grunde Bauschutt irgendwo gesammelt werden muss.
Genau. Also kein Sondermüll in dem Sinne, sondern tatsächlich alles wieder zurück zur Natur. Was bei der Konstruktion von den Häusern auch ganz interessant ist, die haben wie so einen Schneckeneingang. Also das ist so ein kleiner Windfang, da kommt so ein bisschen Wind auch durch. Also es gibt eine kleine Belüftung und trotzdem ist er geschützt. Die Aufteilung ist auch ganz witzig. Die haben in der Mitte eine Kochstelle und dann zwei Schlafplätze, also einmal für die Frau und die Kinder. Wenn der Mann dann da ist, weil die Männer sind ja viel unterwegs, die kommen nur zwischendurch, dann schläft er auch mit da und dann haben sie aber noch eine extra Stelle für Gäste. Also gerade wenn die Krieger auf Wanderschaft sind, die müssen ja irgendwo unterkommen. Die dürfen dann quasi, die haben so bestimmte Regeln, wo die dann in welcher Hütte übernachten dürfen. Die werden dann zugewiesen und da gibt es dann auch eine Schlafstelle.
Du sagtest das eben schon, die Frauen bauen in der Regel auch die Hütten. Gibt es da grundsätzlich so eine Arbeitsteilung zwischen den Männern und den Frauen oder den Kriegern und den Frauen und den Familien?
Ja, also Arbeitsteilung ist ganz klar gegliedert. Das fängt schon an bei den Kindern, also die kleinen Jungs, die dürfen schon die Ziegen hüten. Die Frauen sind zuständig für Haushalt, Kinder, Hüttenbau, Holz sammeln, Wasser holen. Die müssen teilweise mehrere Kilometer zu den nächsten Quellen gehen. Da gehen sie meistens mit Eseln und haben riesen Kanister mit drauf, wo sie das Wasser herschaffen. Dann sind sie auch zuständig, wenn die Rinder und Ziegen da sind, wenn die abends von der Weide kommen zum Melken. Und in Afrika gibt es ja so den Spruch, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Und es wird da tatsächlich gelebt. Also alle Frauen, die im Dorf da sind, die kümmern sich um die ganze Kinderschar und teilen sich die Arbeiten so auf, dass die alle das gut schaffen. Und das ist ein großes Miteinander tatsächlich. Ja.
Hat die Sesshaftigkeit auch dazu geführt, dass das Schulsystem sich vielleicht auch verändert hat? Und wie lernen die Kinder, wenn man als Nomadenvolk unterwegs ist?
Da kann ich ein Beispiel erzählen. Wie ich vor 20 Jahren das erste Mal unten war, bin ich Mitglied von Afrika-Freundeskreis geworden. Die sind aus einer Studentengruppe in Bayreuth entstanden. Und wir hatten damals die Schulen unterm Baum. So, Schulen unterm Baum heißt, es ist eine Kindergartenschule, sind Lehrer da für Kindergartenkinder, die Swahili lernen sollten. Und weil die Maasai, die sprechen ja Ki-Maasai, das ist deren Sprache. Und in der Schule, in der staatlichen Schule, spricht man Swahili. So, wie sollen die jetzt Swahili lernen? Also ab Kindergarten ging es los mit Swahili lernen, ein bisschen rechnen, schreiben. Und die Lehrer, die hatten, Lehrerinnen und Lehrer hatten so eine Kiste dabei. Da waren die Materialien drin. Und egal, wo die dann hingezogen sind, die haben einfach diese Kiste gepackt und die große Tafel mit eingepackt, haben die auf den nächsten Platz mitgenommen und dort dann die Schule wieder aufgebaut unter dem nächsten Baum, der halt in der Nähe vom Dorf war. Inzwischen ist es so, dass auch diese Kindergärten ins Regierungssystem eingegliedert worden sind. Also das hat die Regierung übernommen. Von daher, Schulbildung ist Regierungssache in Tansania. Und von daher, egal wo die jetzt gerade sind, da ist irgendwo immer ein Kindergarten oder eine Schule in der Nähe. Also da schaut die Regierung schon auch drauf. Also das hat sich geändert.
Und wie sieht es dann nach der Kindergartenzeit aus? Also auch dann vielleicht weiterführende Schulen, wie man das so bei uns kennt. Gibt es das dann auch so oder muss man dann wirklich in die großen Städte ziehen, und um dann eben eine entsprechende Schulbildung auch seinen Kindern zu ermöglichen?
Also Volksschulbildung geht noch in der Nähe. Das haben sie in den Dörfern immer meistens in der Kirche. Das funktioniert ganz gut. Aber wenn man dann tatsächlich weiterführende Schulen gehen möchte, dann geht es meistens nur über Internate. Also das sind ganz wenige Plätze. Wir haben eins in der Maasai-Steppe, das wir mit aufgebaut haben, wo ein Internat dann auch dabei ist, wo quasi so Secondary School mit dabei ist. Und aber ansonsten müssen die in die Städte oder gucken im nächsten Dorf, wo es dann die weiterführende Schulbildung gibt. Und geht meistens mit Internat.
Und dann kann man im Grunde dann auch im Land selber studieren. Und gibt's da immer noch große Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen in der Schulausbildung oder ist da auch Tansania hinterher, dass es dann so eine Angleichung gibt?
Also es ist nach wie vor so, dass die Jungs bevorzugt werden in der Schulbildung, die Mädchen eher für den Haushalt und für die Familie zuständig sind und dass man schon gucken muss, dass die Mädchen auch Bildung kriegen. Also wenn sie gehen können bis zur 6., 7. Klasse, dann ist es schon wirklich gut. Ja, es herrscht Schulpflicht, ähnlich wie in Deutschland, nur wie man die durchsetzen soll, bin ich mir nicht ganz so im Klaren, weil du hast keine Registrierungspflicht oder sonst was. Also die wissen gar nicht, wie viele Kinder denn jetzt eigentlich da in der Maasai-Steppe umeinander hüpfen und wie viele jetzt eigentlich da in der Schule sein sollten. Ne? Anders als bei uns, da ist ja alles in den Ämtern registriert. Von daher ist es die Verantwortung auch der Eltern und da hat sich auch ein Wandel getan in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt so die Generationen meiner Eltern anschaue, die waren jetzt noch nicht so, dass Schulbildung wichtig ist. Das ist in der Generation, wo ich jetzt bin und die jetzt Kinder haben, sagen, okay, wir brauchen auch die Schulbildung der Kinder, ne, damit die in Zukunft das auch besser haben als wir. Wichtig ist auch Lesen und Schreiben. Ja, also viele Maasai in meinem Alter, die können gar nicht lesen und schreiben. Und die Elterngeneration wurde auch teilweise über den Tisch gezogen, was so Landnahme anbelangt. Also das wurde denen einfach weggenommen für ein bisschen Geld oder für was auch immer oder ein paar Rinder. Und die haben gar nicht gewusst, was das eigentlich bedeutet, dass die dann auf dieses Land nicht mehr dürfen. Und solche Geschichten. Und das ist das, was meine Generation verstanden hat und dadurch auch die Kinder in die Schule schickt. Ja, zumindest Volksschulbildung, dass man 6., 7. Klasse hat, lesen, schreiben kann und zumindest versteht, was da vor sich geht.
Und Kommunikation außerhalb der Bildung ist ja auch noch ein ganz entscheidendes Thema. Wahrscheinlich denkt sich jeder, naja, das hat stattgefunden, eben einer ist immer vom Dorf zu Dorf gegangen. Aber Handy und digitale Medien haben sich ja sicherlich auch in der ganzen Steppe durchgesetzt. Gibt es so wie in vielen Ländern, wo man manchmal denkt, oh wow, die haben wirklich in der letzten Ecke Mobilfunkzugang. Ist das in Tansania auch so?
Ja, ist tatsächlich so. Da hat man in der Maasai-Steppe manchmal einen besseren Empfang als bei uns am Land hier in Deutschland. Und die sitzen dann am Fahrrad und haben ihr Handy rumhängen und dann wird hier kommuniziert. Und das ist schon seit Jahren so. Also es ist wirklich witzig. Da sitzen sie auf dem Fahrrad, fahren durch die Steppe durch, haben ihren Speer über die Schulter und auf der anderen Seite, ne, das Handy hängen. Und was bei den Maasai aber immer noch wichtig ist, ist die persönliche Kommunikation. Also nicht nur einmal schnell anrufen und dann ist es geklärt, sondern da wird immer noch ganz viel von Face-to-Face gesprochen und die Männer sitzen auch gerne unterm Baum und unterhalten sich und regeln ihre Sachen wirklich von Angesicht zu Angesicht. Wo bei uns einfach mal der Telefonhörer in die Hand genommen wird, wird dann noch sehr viel Wert auf persönliche Treffen gelegt.
Lass uns mal die Brücke jetzt auch zu unserer Branche, zum Tourismus schlagen, um einem Volk näher zu kommen. Das ist ja oft nicht so einfach und das braucht ja viel Respekt und auch Fingerspitzengefühl. Viele sagen sich, oh, kann ich da überhaupt noch hingehen und kann ich mich darauf einlassen, auch in ein Dorf zu gehen und irgendwie festzustellen, wie funktioniert das System dort? Ist das ein Eingriff oder wie kann man eigentlich die Frage ist, wie kann man die Maasais erleben, ohne dort in dieses System einzudringen oder einzugreifen?
Ja. Die Frage kriege ich tatsächlich ganz oft auch von meinen Gästen gestellt. Da kommt dann immer, aber so in so ein Dorf und dann so zoomäßig, das möchte ich nicht. Ne? Also ich möchte gern was erleben und ich möchte gern was lernen auch tatsächlich. Aber diese Begutachtung von anderen Menschen, das ist mir zuwider. Sag ich, da bin ich auch voll auf deren Linie und das unterstütze ich auch voll, weil das mag ich auch nicht. Ne? Ich erzähle mal eine Episode, wie wir als Studenten auf dem Maasai-Gemüsebeet gezeltet haben und haben das Zelt aufgemacht und dann waren auf einmal 10 Gesichter da und du wirst angeglotzt. Ja. Also die sind neugierig, wir sind neugierig. Und wenn man das auf einem richtigen Weg macht, dann funktioniert das auch tatsächlich richtig gut. Und dazu gibt es verschiedene Projekte, wo ich sage, da kann ich mit gutem Gewissen hingehen und auch wirklich unterstützen, indem ich diese Projekte besuche. Da gibt es zum einen in Umtuba-Umbu, das Cultural Tourism Programm, das ist in Zusammenarbeit mit der Regierung entstanden vor ein paar Jahren. Die haben sich gedacht, wie kann man die lokale Bevölkerung in den Tourismus mit einbinden? Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass du hingehst, einen Termin ausmachst und sagst, hey, ich würde gerne mal sehen, wie leben die, kann man ein Dorf besuchen? Und das Tolle an dem Projekt ist tatsächlich, dass die Maasai nicht vorgewarnt werden. Also da wird jetzt nicht gesagt, hey, du, morgen kommt jemand, sondern du gehst dahin, die wissen, die sind Teil dieses Programms, es kann jederzeit jemand vorbeischauen, was für die völlig in Ordnung ist, das ist auch abgestimmt und zugestimmt und da ist aber nichts gestellt, sondern das ist das Dorfleben, so wie es an dem Tag ist. Wenn die Frauen gerade da sind, sind sie gerade da. Wenn die Krieger gerade da sind, sind sie gerade da. Wenn sie weg sind, sind sie weg, ja. Und du darfst da reingehen, du darfst, die zeigen dir auch gern mal eine Hütte und du kannst sehen, wie die leben. Und das ist ganz toll. Also das ist ein richtiges, echtes Maasai-Dorf, wie die Menschen dort leben und das ist in Ordnung, ne? Weil beide sich einig sind, okay, wir nehmen an dem Programm teil und das ist gut für uns. Ein zweites Projekt, was ich sehr, sehr toll finde, ist die Afrika Amini Maasai Lodge. Die liegt zwischen Mount Meru und Mount Kilimanjaro, wurde gegründet von einer österreichischen Ärztin und die nutzt quasi die Maasai Lodge. Wenn du dort übernachtest, dann gehen die Einnahmen an Projekte fürs Umland. Durch diese Einnahmen der Maasai Lodge sind folgende Projekte entstanden, zum Beispiel ein Hospital, von dem die ganze Bevölkerung im Umland um diese Maasai Lodge Nutzen hat, also eine tolle gesundheitliche Versorgung. Es ist inzwischen eine Tourism School entstanden, also eine Tourismusschule. Es ist ein Waisenhaus entstanden, wo Kinder auch aufgenommen werden und wirklich toll Bildung erhalten und ausgebildet werden. Und noch viele, viele andere Projekte, sei es mit Solarstrom, sei es mit anderen Sachen, die wirklich nachhaltig auch bewirtschaftet werden. Und das allein, wenn man in dieser Maasai Lodge übernachtet, unterstützt man diese Projekte. Und das Schöne ist in der Maasai Lodge, das Management und alles liegt bei den Maasai. Also es ist nicht so, dass hier die Österreicher hier alles organisieren, sondern das liegt bei den Maasai. Das sind gut ausgebildete Leute, die teilweise schon in 5-Sterne-Lodges auch gearbeitet haben. Und die Hütten sind gebaut wie Maasai-Hütten, aber du hast alle Annehmlichkeiten wie Betten und Dusche, WC und alles gut. Und die haben ganz tolle Aktivitäten, die gehen mit dir spazieren, zeigen dir die Landschaft rundherum. Du kannst Speer werfen, du kannst mal ausprobieren, wie weit du denn mit dem Speer kommst, den die da so mit sich rumschleppen. Ich habe es mal probiert, ich bin nicht weit gekommen. Da haben sie dann so ein Ziel und da musst du zielen und ich habe keine Chance. Also
ja, das ist wahrscheinlich, das muss man halt lernen.
Muss man
ja
probieren, genau. Ja. Und was ich auch ganz toll finde, wenn du dann abends ums Lagerfeuer sitzt, dann erzählen die Geschichten und du kannst Fragen stellen und die lachen sich krumm und schief über deine Antworten, über deine Ansichten. Und dann, wenn Vegetarier kommen, sage ich immer, hey, sagt's einfach, ihr habt ein bisschen Bauchweh, dann ist das für die in Ordnung, wenn ihr kein Fleisch esst, ja. Aber die Maasai verstehen nicht, wenn man kein Fleisch essen kann, ja. Also das gehört bei denen zur Kultur mit dazu. Das ist auch so eine lustige Geschichte, ne? Interkulturelle Interaktion. Und das ist wirklich, wirklich toll, wenn man da am Lagerfeuer sitzt und wenn die vor dem Sonnenuntergang singen und tanzen, das ist gigantisch. Also das vergisst man sein Leben nicht.
Meinst du, oder nicht meinst du, sondern deine Erfahrung, können das Gäste auf eigene Faust machen? Du hast ja ein großes Team von Reiseleitern auch in Tansania. Oder sagst du, grundsätzlich sollte jeder, der dort unterwegs ist, im Grunde das mit einem Führer im Grunde ja machen? Ja.
Also ich empfehle immer, dass man einen Guide mit dabei hat, weil ja der doch auch ein bisschen sehen kann, ob es jetzt passt oder ob irgendwas schief läuft und hier mit Beraten zur Seite stehen kann. Das ist eigentlich immer ganz schön und auch einen Zugang hat zu den Leuten vor Ort. Und wenn es mal mit der Kommunikation nicht ganz so klappt, ja, dann kann er mit so einer Hilly auch weiterhelfen. Ne?
Ja. Jetzt sagen wir mal mit Englisch irgendwie auf beiden Seiten
nicht
so klappt. Es gibt ja auch
genau
Gäste, die auch nicht so gut Englisch können.
Richtig,
das
genau.
Ist ja nicht immer nur auf einer Seite.
Genau, aber da kommen die lustigsten Geschichten bei raus. Also es ist echt, also es gibt lustige Sachen.
Ja, du kannst ja nochmal was erzählen. Wie ist das, wenn man dann wirklich am Lagerfeuer zusammen isst auch? Wie wird das Essen geteilt?
Mhm. Also ich finde das immer sehr, sehr schön, ne? Interessant zu wissen ist, in der traditionellen Maasai-Gesellschaft essen Frauen und Männer nicht zusammen. Die essen getrennt. Und bei jedem Tier gibt es also bestimmte Stücke, die an bestimmte Personen gehen. Also du hast einmal zum Beispiel für die Älteren hast du die Leber oder Innereien. Für die Schwangeren kriegst du eine bestimmte Suppe aus den Knochen. Für die Krieger bleiben die Schlägel und mit dem ganzen Muskelfleisch. Also es hat so seinen Hintergrund, warum wer welches Stückchen Fleisch kriegt. Und mit Nährstoffen und Vitaminen und allem drum und dran. Und ich habe immer das Glück, weil ich bin ja keine, ja eigentlich bin ich ja Maasai-Frau, weil mein Mann ist Maasai. Aber ich darf tatsächlich mit den Kriegern essen, wenn die das Fleisch fertig haben, weil ich halt keine Tansanierin bin. Und die nehmen dann so ein Stück Fleisch und haben ihre große Machete und geben das echt Stückchen für Stückchen. Die schneiden ein Stückchen ab und geben es dem Ersten. Dann schneiden sie wieder ein Stückchen ab, geben es dem Nächsten. Also es wird wirklich geteilt. Also wenn du sitzt da in einer Reihe und jeder kriegt nach und nach ein Stückchen Fleisch, meistens nur mit Salz, und es ist frisch gegrillt mit tollen Kräutern, die quasi aus diesem Gras raus auch mitkommen. Und das ist eine ganz schöne Erfahrung, wenn du da zusammensitzt und das Essen teilst und dann Geschichten dabei erzählst und lachst und kommunizierst. Das ist ganz, ganz toll.
Also es hört sich auch an, dass es ziemlich entschleunigend ist, wenn man aus Europa kommt. Und ja, sollte man das vor einer Safari machen oder eher im Anschluss? Also am Anschluss ist ja oft so dann das Thema, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch, im Anschluss an die Safari vielleicht noch eine Woche Sansibar oder so ein bisschen baden und Strandleben genießen. Wie würdest du jetzt das einordnen aus deiner Erfahrung, wenn man dann noch in die Masai Lodge möchte?
Also da gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt total gestresst hier aus Europa und ich möchte erst mal ein paar Tage runterkommen, bevor ich auf Safari gehe, dann bietet es sich tatsächlich an am Anfang und mal Luft zu holen und die Seele fliegen lassen, und dann ist es ganz gut. Oder wenn man sagt, oh, ich bin jetzt nicht so der Strandlieger, aber ich hätte gern am Ende noch ein paar Tage, wo ich einfach nur im Pool schwimmen kann, die haben tatsächlich einen Pool da oben und ein bisschen gucken kann und ein Kilimanjaro, wenn die Sonne aufgeht, dann ist es auch schön, nach der Safari da noch ein paar Tage zu verbringen, einfach nur spazieren zu gehen. Und wenn man nur die Luke aufmacht vom Haus und den Blick rauslässt und auf die Terrasse geht und seine Tasse Tee da genießt, ist auch schon toll. Also da fliegt bei mir immer die Seele, das ist wunderschön.
Du sprachst auch vorhin noch davon, es gibt auch eine Tourismusschule, die aus dem Projekt gefördert wird. Heißt es, dass dann viele eben auch wirklich ihre Familien, also nicht verlassen, aber zum Arbeiten irgendwo woanders hingehen, vielleicht nach Sansibar, um dort einfach mehr Geld auch für die Familie zu verdienen?
Ja, das ist richtig. Gerade die Maasai-Krieger, die zieht es jetzt nach Sansibar in die Hotels. Die arbeiten dann als Watchmen, als Sicherheitsleute vor Ort. Und da gibt es dann die kuriosesten Bilder mit Sonnenbrille auf und rechts und links die Maasai und in der Mitte stehst du. Und ja, also für mich war das am Anfang ganz befremdlich, weil für mich können die Maasai dann nicht wirklich hin an den Strand, sondern die können für mich in die Steppe rein, ja. Aber inzwischen können die tatsächlich zum Alltagsbild auch auf den Stränden in Sansibar, und die verdienen da gutes Geld und unterstützen dann die Familie zurück auf dem Festland. Also auch es ändert sich alles, ne? Eine Gesellschaft ist immer im Wandel und es gibt immer wieder Neuerungen. Und das gehört auch mit dazu, ne? Für das, was viel an Wandel und Neuerungen, Digitalisierung und allem möglich ist, bewahren sich die Maasai trotzdem noch ihre Traditionen. Ja, also die sind noch sehr verwurzelt und sehr in ihrem traditionellen Denken auch drin, trotzdem offen für Neues und für Weiterentwicklung und zu gucken, was die Zukunft bringt. Da passiert ganz viel.
Gibt es doch irgendwie eine Anekdote, die du so irgendwie so aus deinen vielen Jahren Erfahrung, oder sind ja über 20 Jahre Erfahrung, Tansania noch so überliefern kannst?
Ja, ich war einmal auf dem Weg zu einer Zeremonie, wo die Krieger zu Ältesten werden. Ist auch eine ganz tolle Sache. Also das kommt nur alle 5 Jahre vor, und ich war zufällig vor Ort und durfte damit, weil mein Gastpapa tatsächlich auch in Maasai war. Und dann bleibt unser Auto liegen. Irgendwo unterm Baobabbaum steht dann das Auto und wir kommen nicht weiter, müssen dann weiterlaufen ins nächste Dorf. Und das war auch so lustig, weil wir Frauen, wir durften dann warten in der Hütte. Also erstmal mussten wir um Erlaubnis bitten, dass wir das Dorf überhaupt betreten dürfen. Und dann wurden wir also eingeladen und durften dort bleiben und haben auch Tee bekommen und ein bisschen was zum Essen. Und die Männer sind dann ausgeschwärmt und haben geguckt, wie wir denn wieder weiterkommen. Und sind dann irgendwann mitten in der Nacht wieder gekommen, und der eine ist mit dem Fahrrad los und der nächste zu Fuß. Und die Nachricht zu überbringen, da ging das Handynetz tatsächlich noch nicht, weil das ist jetzt 20 Jahre her. Ja, und dann kamen sie und wir lagen da auf den Betten mit unseren Schuhen und haben sich gemeint, wieso haben die jetzt noch die Schuhe?
Ja, die dachte, also, das geht gleich weiter, oder?
Ja, wir dachten, die kommen eh gleich wieder. Ja, und dann war es aber ein paar Stunden, dann sind wir eingeschlafen auf dem Bett und dann sind wir mit den Schuhen da gelegen. Also die Story geht heute noch rum. Die Frauen mit den Schuhen.
Die Frauen mit den Schuhen. Annette, ich glaube, es war sehr aufschlussreich, irgendwie mal darüber zu reden, wie kann man eigentlich einen Teil von der Tradition der Maasai erleben. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center. Und da haben wir ja den direkten Draht zu Annette und zu ihrem Team. Und nochmal für die, die noch nicht den anderen Podcast mit Annette gehört haben, wir organisieren mit dir, wenn dann kleine Reisen, also keine großen Gruppenreisen, wo der Bus durch Tansania fährt, sondern das sind eigentlich nur für ja, Paare, Familie oder Freundeskreise. Aber eigentlich immer so, habe ich es eigentlich mir gemerkt, immer Menschen, die sich schon vorher zusammen, genau. die sich kennen und die sagen, wir möchten das gemeinsam erleben und nicht Gruppen, wo die Teilnehmer sich nicht kennen.
Genau, so ist es, ja. Alles individuell.
Alles individuell, ja. Sehr schön. Und ja, und dann kann man nur sagen, entweder vor oder nach der Reise, nach der Rundreise, dann entschleunigt vielleicht in die Masai Lodge oder eben beides, Masai Lodge und noch Sansibar. Und ja, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Zuhörer, uns weiterempfehlen, dann würden wir uns freuen. Und wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, dann ist das heute der richtige Tag. Dann verpassen Sie nichts. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne 14 Tage, bis wir uns dann wieder hören hier bei Die Urlaubsmacher, der Reise-Podcast. Annette, dir wünsche ich eine schöne Zeit noch und ja, bis demnächst hier in Berlin oder bei euch mal in Bayern.
Jederzeit gerne. Vielen Dank, lieber Michael. Bis
Mach's
bald.
Gut. Tschüss.
Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.